Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Okay, das ist die Ausgabe vom 9. Oktober 2025. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und das heisst auch, Abo, dann jetzt an Nebelspalter abonnieren. Wir haben ein riesiges Angebot über von Text, Kommentaren und Recherchen zu den Themen, die ihr sonst normalerweise in der Schweiz eben nicht hören oder vor allem auch nicht den Standpunkt hören, der ein liberaler, bürgerlicher Standpunkt ist. Rahmenverträge, Energiepolitik, was immer euch beschäftigt, in Nebelspalter kommen die beste, interessanteste Berichterstattung über zu dem. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, ein riesen Thema. Christoph Blocher wird am 11. Oktober, das ist am Samstag, wird er 85. Ein bisschen, vielleicht auch wieder mal ein Zeitpunkt, wo man darüber nachdenken kann, was hat der Christoph Blocher eigentlich in diesem Land hinterlassen, Dominik?
Ja, es ist natürlich die Jahrhundertfigur und ich meine, du hast eine Biografie geschrieben über ihn. Es ist, aber mein Eindruck ist wirklich, der Mann ist ein außergewöhnlicher Politiker. Ich finde vor allem weg etwas, also es sind ganz viele Facetten und du hast in deinem heutigen Memo die auch aufzeigen und den Weg nachher zeigen. Aber das Entscheidende finde ich, er ist ein Politiker, der mit Prinzipien funktioniert. Er hat gewisse Überzeugungen und Klarheiten, Prinzipien, die er verfolgt. Und er schildert, er hat nicht einfach dann auf den Wahlerfolg geschildert, sondern er hat sich überlegt, was ist richtig für mich, fürs Land, und hat das dann verfolgt. Und das ist, sage ich jetzt natürlich als einer, der sehr lange im Bundeshaus tätig ist, das ist eben wahnsinnig selten. Das gibt es eigentlich in der Schweiz höchst selten und ich glaube auch im Ausland nie. Politiker sind sehr oft eben genau das Gegenteil. Sie schielen auf irgendwie auf Medien, auf Wahlerfolge oder so und Prinzipien, die tut man dann über Bord werfen, wenn man gerade Lust hat. Und das hat ihn, glaube ich, letztlich eben, das ist das Interessante, das hat ihm auch den Erfolg gebracht und der SVP, der Aufstieg, basiert auf gewissen Prinzipien. Und gleichzeitig ist es natürlich auch das, was die anderen Fuchsteufelswild gemacht hat.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Gedanke, weil es ist wirklich so, wie du sagst, man kann 1977 schauen, da ist ein Präsident worden von der kantonalzürcherischen SVP, das ist eigentlich der Anfang von seiner politischen Karriere. Das stimmt so natürlich nicht, er war schon vorher im Gemeinderat Meilen und war im Kantonsrat in Zürich, aber 1977 ist er Präsident worden von dieser Partei, die damals eine Wald- und Wiesenpartei war und sogar ziemlich grün angehaucht war, stark grün angehaucht war. Und er hat die Partei völlig verändert und hat eben gesagt, liberal-konservativ. Und genau wie du sagst, es ist wahnsinnig, wenn man schaut beim Blocher, alte Aussagen anschauen, alte Texte anschauen. Er sagt immer das Gleiche. Er sagt immer, er hat wirklich, ich meine, ich habe ja meine Meinung im Laufe der Zeit leicht ajustiert. Ich war mal ein Linker, ein Rechter, dann wieder ein Linker und jetzt wieder ein Rechter. Also da bin ich nicht wieder Christoph Blocher. Aber prinzipientreu ist er wirklich immer gewesen, zu einem Zeitpunkt, wo man gar nicht gewusst hat, dass das mal so relevant wird. Ich meine, eben, Unabhängigkeit von der Schweiz, Sonderfall Schweiz hat er immer schon vertreten, zu einem Zeitpunkt, wo wir noch im Kalten Krieg waren und wo eigentlich die bürgerliche Vorherrschaft völlig klar war und auch die FDP und auch die CVP an diesen Prinzipien nicht zweifelt haben. Also meine, die Parteien sind genauso für die Unabhängigkeit von der Schweiz und für den Sonderfall. Und erst dann eben mit dem EWR, mit den 90er Jahren, hat sich das vollkommen verändert und sie haben sich angepasst. Während der Christoph Bloch einfach geblieben ist auf diesen Prinzipien. Und ich glaube, da hast du vollkommen recht. Unterscheidet dann auch, muss man leider sagen, massiv von einem Donald Trump. Muss man jetzt einfach sagen, Donald Trump, der viele Sachen richtig macht und richtig sieht, instinktiv richtig sieht, hat nicht die Prinzipienfestigkeit von einem Christoph Bloch. Christoph Bloch hat wirklich ganz klare Vorstellungen, was ist richtig für das Land. Das ist einerseits eine liberale Wirtschaftsordnung, das ist nämlich auch ganz wichtig. Das Liberale ist beim Christoph Blocher genauso wichtig wie das Konservative. Und er hat auch dort nie seine Meinung irgendwie oder seine Prinzipien müssen ändern.
Es kommt mir halt noch über andere Sinn, wo am Montag dann ein grosser Tag ist, nämlich die Maggie Thatcher. Das ist auch eine Dame, die in der Politik von Prinzipien geleitet war, immer schon. Und wo sie ist dann in eine Partei hineingekommen, die die Macht gerade verloren hat. Sie ist dort aufgestiegen bei den Tories, wo auch ihre Vorgänger alle Prinzipien über Bord geworfen haben. Und man hat sich dann aber irgendwie gefragt, warum verlieren wir Wahlen? Und sie ist gekommen und hat einfach wieder gesagt, schaut, das ist richtig, der Weg ist richtig und auch liberal-konservativ. Natürlich nicht vergleichbar mit dem Christoph Blocher, auf keinen Fall. Aber in der Art und Weise auch eine Animalpolitik, wo aber irgendwo durch einen Fremdkörper ist, weil die allermeisten Politikerinnen und Politiker eben nicht Prinzipien getrieben sind, sondern Karrieren- oder Wahlerfolgstrieb.
Genau, und ich würde zuerst betonen, man muss nicht wie der Christoph Blocher so langweilig sein und immer die gleichen Prinzipien vertreten. Da würde ich mich noch betonen. Man kann auch lernen im Laufe des Lebens, wie zum Beispiel ich und du ja wahrscheinlich
auch. Ja.
Im Prinzip irgendwo anpassen. Aber weil ich bei der Maggie Thatcher kann ich noch sagen, Maggie Thatcher ist also, wo sie jung war und wo sie als junge Ministerin dient hat, gar noch nicht prinzipienfest gewesen. Sie hat dann noch viel müssen lernen. Sie hat zum Beispiel Grammar School abgeschafft, aus Überzeugung damals. Also sie hat auch müssen das lernen und der Ronald Reagan übrigens auch. Der Ronald Reagan war einmal ein Demokrat und hat viele Prinzipien müssen neu lernen. Aber nachher, und das ist eben das Entscheidende, in der Politik, nachher, wo noch tätig waren, sind sie diesen Prinzipien gegenüber treu geblieben. Sie haben ein Weltbild gehabt, das sie immer wieder vertreten haben. Und ich glaube, du hast völlig recht, das ist etwas, wo jetzt auch mit Blick auf Europa total fehlt in unserer Zeit, in Europa auch, oder? Ich meine, was hat denn der Macron eigentlich im Kopf? Was will der Merz? Keine Ahnung. Und das ist schon der Grund, warum also Christoph Blocher jetzt mit 85 schon ein höheres Alter, aber eigentlich viel jünger wirkt, als da die ständigen Opportunisten, die gar nicht wissen, was sie am Morgen gesagt haben und am Abend schon das Gegenteil von dem erzählen. Das ist normal heute in der Politik. Und warum? Weil die Leute immer auf Journalisten hören. Und Journalisten, gibt es zu, das sind jetzt die prinzipienlosesten Menschen, die es überhaupt gibt. Die tun einfach das sagen und das denken, was der Zeitgeist oder der vermeintliche Zeitgeist befiehlt. Vielleicht noch schnell Bundeshaus, oder? Ich meine, der Christoph Bloch ist 1979 ins Bundeshaus gekommen, als Nationalrat, sehr lange drin geblieben. Was würdest du sagen, hat er im Bundeshaus oder sagen wir einfach in der Bundespolitik konkret verändert?
Ja, ich glaube wirklich, er hat in den 90er Jahren, die wahnsinnig schwierig waren, wo plötzlich ja nach dem Ende des Kalten Krieges die FDP und die Mitte nicht mehr so richtig gewusst haben, was ist denn noch bürgerlich, wenn das Ende der Geschichte da ist, wenn sich die liberale Marktwirtschaft in Anführungs- und Schlusszeichen durchgesetzt hat. Er hat das, an das immer wieder appelliert und erinnert. Er hat dann die Freisinnigen und die CVP kritisiert, dass sie das auf die Seite legen. Weichsinnige hat er sie genannt. Er hat dadurch irgendwo durch das Liberal-Konservative am Leben erhalten. Und ich weiss auch von vielen, also da bin ich noch Student gewesen, meine ersten Jugendsünden als Bote der Urschweiz-Redakteur verbrochen, dass viele von diesen grossen Innerschweizer, insbesondere Ständeräte aus der CVP oder der FDP, haben insgeheim genau gewusst, dass der Christoph Blocher recht hat. Ich kann mich an ein Bier erinnern mit einem Urner Ständerat Ende 90er Jahre, wo mir gesagt hat, ja, ich würde ja gerne wieder so, oder du erinnerst dich, das ist öffentlich, der Carlo Schmid als CVP, nicht Bundesrat, eben nicht Bundesrat, aber Parteipräsident, der probiert hat, die Partei wieder auszurichten an dem alten der klassischen Liberal-Konservativen, wo die CVP eben auch hatte und grandios gescheitert ist, frustriert den Battle angeschmissen hat. Also irgendwo durch haben ganz viele Leute eben gewusst, der Christoph Blocher hat recht und darum hat er so wahnsinnig getan. Oder wenn er völlig schräg und falsch gelegen wäre, dann hat man können ignorieren, so hat man ihn nicht können ignorieren. Und ich glaube, wenn es heute, die SVP ist heute viel die stärkere Partei, aber wenn es heute immer noch ein Ringen gibt in der Mitte und in der FDP, was vielleicht der richtige Weg ist, dann ist es immer noch ein Erbe von dem Christoph Blocher, der eigentlich den Spiegel vorgehalten hat, was eigentlich bürgerlich in diesem Land würde heissen.
Du hast vorhin den Begriff weichsinnig gebracht. Das ist immer interessant, oder? Man vergisst es nämlich heute langsam ein bisschen. Also meine Christoph Blocher hat also eine enorme Polemik gegolten. Und die SVP in den 90er Jahren, das war eine richtige Hasspartei. Also genau. Wenn man so von Polarisierung redet, wie schlimm das ist, da muss ich sagen, bei uns ist Polarisierung eigentlich vorbei, wenn man es vergleicht mit den 90er Jahren, wo der Kampf gegen den Blocher oder umgekehrt vom Blocher gegen das Establishment so richtig gefetzt hat, wahnsinnig gefetzt hat und wo man sich gegenseitig eben beleidigt hat und demütigt hat und so weiter. Und der Christoph Blocher, muss man heute auch wieder sagen, jetzt ist er ein Elder Statesman, den alle ernst nehmen, aber seinerzeit war er natürlich ein ganz ein harter Haudegen und hat das auch genossen und hat das aber auch mit, ist eben auch wieder prinzipientreu, hat das auch immer bewusst gemacht. Das ist vielleicht auch noch etwas, was ich von Christoph Blocher enorm finde. Er hat ja immer können alles begründen, teilweise vielleicht dann auch mit viel Kreativität. Aber er hat eigentlich immer alles, was er gesagt hat, auch die schlimmsten Polemiken, hat er nachher ruhig können begründen und ist auch nie davon abgerückt. Das ist auch noch wichtig. Er war eben nicht nur ein prinzipienfest gewesen, was es inhaltlich betrifft, sondern von Art auch ein bisschen das Formale. Er hat sich auch nie entschuldigt. Jetzt, also ein bisschen angetönt, und wir sind beides Historiker. Ich meine, was ist denn die historische Hinterlassenschaft? Oder ich bin absolut überzeugt, habe es auch heute so geschrieben, wenn man dann in 100 Jahren als Historiker mal beurteilt, 20. Jahrhundert Schweizer Geschichte, gibt es zwei Leute, die bleiben. Das ist der General Guison und das ist der Christoph Blocher. Und da meine ich sehr ernst. Das sind die zwei wichtigsten Leute im 20. Jahrhundert. Teilweise sogar der Christoph Blocher jetzt im 21. Jahrhundert, Anfang vom 21. Jahrhundert. Was ist deine Einschätzung? Was ist die historische Hinterlassenschaft?
Ich glaube schon, das kann man so sagen. Insbesondere der Sieg bei der EWR-Abstimmung. Ich meine, wir wären Mitglied im EWR. Ich muss es einfach so sagen. Die ganze Europa-Frage würde sich anders präsentieren. Wir hätten aber vielleicht auch eben durch das sehr viel EU-Regulierung übernommen. Wir wären noch weiter in dem EU-Sumpf drin, ob wir je rausgekommen wären seither. Oder? Ich meine, stell dir vor, wir wären damals beitreten. Christoph Blocher hätte ja vielleicht können dann 10 Jahre später probieren, ein Referendum zum Austritt durchbringen. Aber das ist immer wahnsinnig schwierig. Darum muss man ja bei den Rahmenverträgen so wahnsinnig aufpassen, ob man da ja sagt, weil man dann fast nicht mehr draus kann. Aber ich glaube, das ist wirklich die historische Wirkung. Weil, also er hat auch am Leben behalten, den Sinn von dem Land, von dieser Schweiz. Ja. Also von der, ja. von dem, du hast es vorher Sonderfall genannt, genau, von dem speziellen Weg, ja. Weil wir eine Republik sind, von unten nach oben und nicht von oben runter, oder? Mhm. Und letztlich, das und darum halt, ich meine, gerade am Schluss geht es um die Existenz von dem Land. Unser Land macht keinen Sinn. Wenn wir gleich sind wie Deutschland, Italien, Frankreich, dann können wir machen, was der Gaddafi damals einmal vorgeschlagen hat in der Libyen-Krise, dass man die Schweiz aufteilt, oder? Es braucht das Land nur, wenn wir ein Sonderfall sind. Und das hat er auch, ich meine, das wäre nicht mehr der Fall, wenn man den Weg mit dem EWR und in vielen anderen Themen auch eingeschlagen hätte. Und wir sind ja dran, das zurück, uns zu erinnern daran, was der Sonderfall wäre, nämlich das Erfolgsrezept von dem Land und seinem Wohlstand.
Und dass eben der Sonderfall wirklich zu der DNA gehört von dem Land, hat sich ja eigentlich an dem Phänomen gezeigt, was historisch ist, dass er das Parteiensystem vollkommen durcheinander gebracht hat. Ich meine, dass zwei Parteien wie CVP und die FDP, die mit ihren Vorläufern praktisch seit 1848, nein, seit 1830 letztlich das Land prägt haben, dass die innerhalb von nur 8 Jahren so zusammengehen, so schrumpfen, hat mit dieser DNA zu tun vom Sonderfall. Wir haben eben die 30%, die heute die SVP organisiert. Das ist der harte Kern von den Leuten, die an diesen Sonderfall glauben. Die anderen glaube ich auch, dass ich, wenn ich den normalen freisinnigen Wähler anschaue, oder auch den CVP-Wähler, also Mitte-Wähler genannt wird, die glauben eigentlich auch an Sonderfall. Aber sie können es nicht ausdrücken. Sie haben in ihren Fraktionen in Bern so viele Leute, die ja, wahrscheinlich auch noch nie ein Buch gelesen haben, das irgendwie mit Schweizer Geschichte zu tun hat, sind keine Ahnung mehr. Und das ist auch noch etwas, was Christoph Blocher angebracht hat. Und ich bin ja selber von dem betroffen. Ich habe ja dann auch noch Bücher geschrieben, wo genau auch um das geht. Das, wie ich mich interessiert habe für den Sonderfall, hat letztlich auch mit Christoph Blocher zu tun. Er hat die DNA von der Schweiz gerettet. Er hat sie gerettet, auch intellektuell hat er sie gerettet. Dass man wieder darüber geredet hat, dass man die Schweizer Geschichte angeschaut hat. Er hat nicht nur 30% organisiert, sondern er hat eben auch ein absolutes Revival von dieser Sonderfallvorstellung von der Schweiz hat er eben auch angebracht. Und das ist auch noch etwas, was man vielleicht zum Schluss noch sagen können. Er ist eben auch ein Intellektueller. Das ist das Absurde am Christoph Blocher, dass er zwar den Intellektuellen wahnsinnig wehtut, wie er immer wieder sie wieder leidet. Aber selber ist er es eben auch. Ich meine, weißt du auch, es gibt fast niemanden, der so interessant ist, über Bücher zu reden. Mit dem Christoph Blocher kann man über den Gottfried Keller reden. Ist meistens interessant. Es ist immer interessanter, als wenn man irgendwie mit einem Germanist der Germanistikprofessor an der Uni Zürich darüber redet. Also von dem her, glaube ich, das ist auch wichtig, was du sagst, der Sonderfall weitergeführt. Gut.
Darum noch ein letzter Punkt, weil ich das wirklich, also ich habe jetzt gerade ein Gespräch gehabt mit einem Nationalrat, der sagt, ja, Dominik, du musst doch die Rahmenverträge nicht lesen. Ich habe sie nicht gelesen und ich finde sie halt einfach gut. Also das ist die armseligste von allen armseligen Positionen. Und Christoph Blocher ist die Antithese zu dem. Er hat immer alles gelesen. Er hat auch von den Journalisten halt immer wieder verlangt, lesen Sie es, was steht dort drin. Oder? Und das ist die Ausgangsbasis, um eine Demokratie zu sein, um debattieren zu können. Und wenn man jetzt da plötzlich das Gefühl hat, ja, man muss da nicht lesen, sondern es ist ja, aber es ist ja, wir wollen ja gute Beziehungen zu unseren Nachbarn. Das finde ich das Allertraurigste. Und darum fordert euch die nationalen Ständeräte auf, sie sollen die Verträge lesen und argumentieren. Das müssen wir anbringen in den nächsten zwei Jahren.
Vielleicht noch eine letzte Aufforderung an unsere liebe Mitglieder von der Mitte oder Wähler von der Mitte und natürlich auch unsere freisinnigen Parteifreunde. Vom Blocher kann man auch lernen, wie die FDP und die Mitte sich wieder können, so normalen, guten, starken, bürgerlichen Parteien wieder entwickeln können. Nämlich genau der Sonderfall ist das Entscheidende. Eine Partei, wo in der Schweiz den Sonderfall eigentlich abschaffen will oder nicht daran glaubt, oder? Die wollen ihn nicht abschaffen, aber sie denken nicht daran, dass die Linke das will. Und jedes Mal, wenn du den Linken angehst in der Schweiz, hast du ein bisschen ein Stückchen von dem Sonderfall weg. Und du hast auch deine Partei, die weggeht. Und wenn ich Leute die FDP anschaue, das ist die Lösung von der FDP. Es tut mir leid, von Blocher lernen. Die FDP muss in ein Blocher-Seminar. Dann würde die FDP sich sehr, sehr schnell erholen. Da bin ich absolut überzeugt. Und zwar nicht wegen Blocher. Passet auf. Es geht nicht um seine Person, sondern es geht darum, dass die Schweiz eine DNA hat, die wahnsinnig stark ist. Die republikanische Tradition, die du erwähnt hast, ist so stark, es wird auch dazu führen, dass die Rahmenverträge aus meiner Sicht sehr, sehr schwer werden haben, weil wir die Selbstbestimmung wirklich seit 1231 pflegen in diesem Land. Seit 1231. Und wer sich gegen diese Sonderfall-Mythologie, aber auch Tradition stellt, hat auf der bürgerlichen Seite völlig verloren. Die Linken, die wollen das Land schon lange nicht. Die haben es noch nie wollen. Wenn es nach den Linken geht, wären wir Mitglied vom Deutschen Reich geblieben und hätten auch alle Katastrophen von der deutschen Geschichte übrigens mitgemacht.
Ja, Stichwort FDP. Ich habe heute auf nebelspalter.ch auseinandergenommen, weißt du, wie die FDP ihre Delegierten informiert. Und das passt jetzt einfach gerade wahnsinnig gut. Weil, wenn du siehst, wie die Befürworter rund um Simon Michel argumentieren, es sind nur oberflächliche Argumente, eben im Sinn von, wir müssen doch jetzt nett sein mit unseren Nachbarn, wir brauchen doch jetzt geregelte Beziehungen oder so. Das ist klar, zwischen dem Meister und dem Sklav ist eine geregelte Beziehung, oder? Das ist, aber es kommt nichts von dem Spirit von dem Land bei diesen Befürwortern. Und man tut die Sachen, die man nicht kann verheimlichen, die tut man einfach kleinreden. Man sagt, die Rechtsübernahme, ja, das sind nur 95 Rechtsakte. Oder? Dabei, die Zahl, die kommt aus dem EDA. Das ist das, was EDA im Moment sagt, müssen wir übernehmen. Dass wir alles Zukünftige müssen übernehmen, das wird verschwiegen. Ob die EU das die 95 auch so sieht, wird verschwiegen. Es gibt nie eine abschließende Liste, die beide unterzeichnet haben. Das ist nur ein Beispiel. Beim Schiedsgericht erzählt man nicht, dass EU-Recht dort ja angewendet wird. Das EU-Recht, nicht das Schweizer Recht. Und EuGH-Urteile werden dort angewendet und nicht irgendetwas macht das Schiedsgericht. Das Schiedsgericht ist rein Fake-Schiedsgericht, weil es genau das macht, wo sie das Gefühl haben, der EuGH würde auch machen in dieser Situation. Und so weiter. Ich habe ganz, ganz viele Beispiele gemacht. Der Höhepunkt ist, dass man noch einen Delegiertenversammlungsbeschluss von 2022 von der FDP nimmt. Der ist offiziell in den Unterlagen drin. Und die Befürworter sagen, der sei übererfüllt. Dabei kommt dort der EuGH gar nicht vor. Damals 2022 haben die Delegierten ein System wollen, ohne Gerichtshof von der EU zum Beispiel. Und man hat übrigens auch wollen, eine Ausnahme bei der Unionsbürgerrichtlinie hat man damals wollen. Also wenn die FDP-Delegierten konsistent wären, dann würden sie das ablehnen, die Rahmenverträge am Samstag in einer Woche an der Delegiertenversammlung.
Und ich betone es noch einmal, es geht eben um viel mehr, oder? Wenn man eben als Partei nicht kann sagen, es geht um unser Land und man kann nicht begründen, was man unter dem Land versteht. Eben, ich meine, die lächerlichen Argumente, ja, es gibt nur ganz wenige Gesetze, die nicht betroffen sind. Was ist das für ein Argument, wenn man sagt, hey, Selbstbestimmung ist entscheidend? Nein, wir können die Selbstbestimmung doch nicht von Fall zu Fall einfach abgeben. Das geht doch nicht. Wir haben doch früher im deutschen Kaiser nicht gesagt, ja, okay, wenn es dir passt, kannst du reinreden, aber bei anderen Sachen machen wir es selber. Also wenn wir die Strassen bauen, das dürfen wir selber. Wenn es um Krieg und Frieden geht, darfst du entscheiden. Das funktioniert, das ist doch nicht Selbstbestimmung. Das ist, und die FDP ist deswegen halbiert worden in den letzten 30 Jahren. Und zwar nicht, weil sie einfach irgendwie wegen dieser blöden SVP unter Druck gekommen ist. Nein, weil sie die DNA von diesem Land nicht mehr kennt und vergessen hat. Und wie gesagt, der Weg für die FDP zu absolut alter Grösse, ja, das glaube ich völlig, ist an den Sonderfall denken. Was heisst eigentlich der Sonderfall? Weil die FDP selber ist ein Sonderfall. Mhm. Es gibt keine liberale Partei in der Schweiz, auf der Welt, die so lange an der Macht war, mit so grossem Erfolg. Ihr seid der Sonderfall. Und dann schwätzt er immer den gleichen Schrott noch von den Linken, die nie den Sonderfall haben wollen. Gut. Gehen wir zu einem anderen Thema, Stände mehr. Wir sind da jetzt gerade bei den Themen, die alle mit der EU zu tun haben. Heute einen sehr guten Artikel in der Zürich Zeitung von der Katharina Fontana. Von wem denn sonst? Es geht ums Stände mehr.
Ja, sie hat nachher gefragt bei allen 26 Kantonsregierungen und von den meisten hat sie keine Antwort bekommen, wie sie stehen zum Ständemeer. Es sind aber vier Kantone, die wir jetzt wirklich lobend erwähnen. Das Tessin, Nidwalden und natürlich Schweiz und Uri. Also, Uri, Schweiz und Unterwalden plus Tessin.
Ja, was ist, da, ist das eine Überraschung?
Oder? Nein,
das
natürlich.
Genau über das Gleiche mit der DNA, oder?
Ja. Natürlich.
Und die Kinder waren auch die, die Kopfendeckel in napoleonischer Zeit bewusst gesagt haben, wir wollen in der Schweiz bleiben. Wir
genau.
Wollen zu der Schweiz, oder?
Ja, ja, also Liberi ma Svizzeri, oder? Die napoleonische, cisalpinische Republik hat sie wollen vereinnahmen und sie haben gesagt, ja, wir wollen die Vögte aus der Innerschweiz schon loswerden, aber wir wollen Schweizer sein. Grossartige Story.
Und wenn man nicht die dummen Bündner gehabt hätte, dann wären da die Veltliner noch dabei. Weil die Veltliner ja. Auch frei sein und sie wollen gleichberechtigt sein mit den anderen blöden Bündnern. Aber die blöden Bündner haben das halt nicht wollen. Und deshalb haben wir das Veltlin verloren. Wegen den blöden Bündner. Gut.
Nein,
letzte Thema, ja.
Verrückt, da will ich schon noch Stände mehr, oder? Das ist, also es sind erst vier Kantone. Ich finde auch, es müssten noch viel mehr Kantone sein, die klar sagen, Entschuldigung, dann die Verträge greifen die Souveränität ein von den Kantonen ganz massiv. Bei allen Themen, aber insbesondere beim Strom, aber auch bei der Personenfreizügigkeit. Bei x anderen Verträgen können die Kantone nicht mehr machen, was sie wollen. Jetzt kann man sagen, ja, das können sie heute auch nicht. Sie müssen sich ja an Bundesrecht halten. Ja, aber in Zukunft müssen sie sich an EU-Recht halten. Und darum, wenn wir uns völkerrechtlich verpflichten, zum EU-Recht übernehmen, muss doch ein Ständemeer an. Das liegt eigentlich auf der Hand.
Ja, vor allem ist ganz, ganz klar, dass jeder kleine Kanton muss so dieser Meinung sein. Wie kommen die kleinen Kantone überhaupt auf die Idee, dass sie ein Ständemeer je irgendwie würden zur Disposition stellen und das machen sie? Es ist ein wichtiger Präzedenzfall, wenn das durchkommt. Ich sage euch, in Appenzell-Innerrhoden, Appenzell-Ausserrhoden, ja. In Glarus, in Zug, alle ihr kleinen Kantone, ihr habt keine Chance mehr. Fertig. Es ist ein wichtiger Präzedenzfall. Von dem her ist unverständlich, dass noch nicht mehr Kantone sich so geäussert haben. Gut, das ist es Bern einfach an dem 9. Oktober 2025. Und ich freue mich auf Markus Somm, nebelspalter.ch. Jetzt abonnieren und zweitens dürft ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr an Sonderfall Schweiz glaubt. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleiche Zeit und gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch